Die Geschwister von der Allianz haben für diesen Tag zwei Texte eigentlich zusammengefügt, wobei ich mich auf den zweiten mehr konzentriert habe. Aber ich möchte sie uns trotzdem zu Beginn lesen. Aus dem Psalm 23, der letzte Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wo gehöre ich hin? In das Haus des Herrn. Und dazu dann als zweiter Text aus Johannes 14, die ersten Verse. Wir haben erst ein Neujahr darüber gepredigt, das habe ich aber erst hinterher gemerkt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Segne uns dein Wort, Meister. Amen. Euer Herz erschrecke nicht. Wörtlich, euer Herz lasse sich nicht durchschütteln. Das Wort, das da vom Griechischen her stammt, meint eigentlich so durchgeschüttelt werden. So richtig so in einem Sieb und du hast keinen Halt mehr. Ja? Und Jesus sagt, lasst euer Herz nicht durchschütteln. Die Situation, in der wir hier sind, ist ja eine zum durchgeschüttelt werden. Jesus geht ans Kreuz, er geht in den Tod, er geht ins Sterben. Er geht nicht zu einer Vergnügungsreise. Und Christsein ist keine Vergnügungsreise. Wenn du dich auf die Nachfolge Jesu einlässt, gehst du nicht auf eine Vergnügungsreise. Es gibt viel Vergnügliches unterwegs, ohne Zweifel. Aber es gibt auch manches, wo du durchgeschüttelt wirst. Aber euer Herz lasse sich nicht durchschütteln, das meint verwirren, durcheinander bringen, wenn Dinge passieren, die du nicht mehr fassen kannst. So wie Petrus und die Jünger nicht mehr fassen konnten, was da passierte. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus das sogar so wörtlich. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Also richtig im Sieb hin und her zu schütteln. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also Jesus ist eigentlich der Einzige, der in dem durchgeschüttelt werden seine Leute halten kann. Und man kann unterwegs den Halt verlieren. Und es kann dir so gehen, dass dein Lobpreis verklingt. Und dass du den Mund nicht mehr aufmachst. Und dass du in der Gemeinde stehst und während die Lobpreisen denkst, was machen die hier eigentlich? Die haben ja keine Ahnung von dem, was gerade mit mir abgeht. Und du wirst einsam. Ich muss immer drin denken an den Hans-Peter Wolfsberger und seine Geschichte, die er uns mal erzählt hat, wie er als junger Pfarrer mit Jugendlichen auf eine Tour ging in die Berge und dann ist einer im Gebirge ums Leben gekommen. Von denen, mit denen du unterwegs bist. Das ist der Albtraum. Ja, wenn ein Konfirmant auf dem Konfi-Wochenende ums Leben kommt, das ist, boah, da bist du als Pfarrer. Und er kam zurück und er sagt, dann saß er einsam in seinem Pfarrhaus. Und mit einmal verklingt dein Halleluja. Mit einmal ist dein Lob den Herrn weg wie nichts. Und der Himmel erfüllt nicht mehr dein Herz, sondern Traurigkeit erfüllt dein Herz. Und du spürst auch Gottes Gegenwart nicht mehr. Alles ist weg. Das ist das, was Jesus meint mit euer Herz erschrecke nicht. Wenn sowas passiert, das gehört zum Leben, da kommen wir nicht drum rum. Nur weil wir an Jesus Christus glauben, wird uns das nicht erspart, diese Erfahrungen zu machen. Ja, Hans-Peter erzählte übrigens dann, dass in jenen Stunden eine ältere Frau aus der Gemeinde zu ihm kam und ihn besuchte und ihm die Hand auflegte und ihn segnete und sagte, du bist doch in allem ein Gesegneter Gottes. Und sagt, wie ihn das getröstet hat. Dass ihm das Halt gegeben hat, wie der Name Jesu wieder über ihn kam. Jesus macht aber noch weiter. Er sagt nämlich doch, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist jetzt so eine Sache bei uns Deutschen, ins Deutsche das zu übersetzen, weil das Dumme ist, die Griechen, das sind ja liebe Leute gewesen, aber die haben keine Satzzeichen gehabt. Die haben überhaupt ihre Wörter so Sätze auseinandergeschrieben, die haben nicht mehr die Wörter auseinandergeschrieben, die haben gesagt, das ist Platzverschwendung. Ja, also man schreibt immer alles aneinander, ohne Punkt und Komma und Fragezeichen. Man könnte diesen Satz nämlich auch hören. Und die Mehrheit der neueren Ausleger ist der Meinung, dass das so zu verstehen ist. Ihr glaubt an Gott? Glaubt ihr an Gott? Ja, ihr glaubt doch an Gott, oder? Dann glaubt doch auch an mich. Also an Gott glauben und wenn ihr an Gott glaubt, dann glaubt auch an mich, Jesus. Haben wir hier das große Thema, sind die beiden gehören zusammen. Jesus sagt, Das ist das Erste, wenn dein Herz durcheinander geschüttelt wird, merk dir das. An wem vertraust du? An wem machst du dich fest? Auf was baust du? Wo bist du zu Hause? Wo gehörst du hin? Macht euch bei Jesus fest. Und der folgende Text ist eigentlich eine Art Begründung, oder man könnte auch sagen, eine Art vertrauensbildende Maßnahmen Jesu, um uns dazu zu ermutigen, uns bei ihm festzumachen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Mach dich bei Jesus fest oder lass dich von Jesus festhalten, möchte ich eigentlich fast eher sagen. Sonst, wir machen uns sonst schnell größer, als wir sind. Denn er hat für dich und dein Leben ein großes Ziel. Es lohnt sich, bei ihm dran zu bleiben, diesen Christus. Ja, in meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Nun, der biblische Hintergrund ist einfach. Der Tempel. Wenn ihr euch den Tempel vorstellen könnt, ich hätte jetzt auch ein Bild bringen können, habe ich aber nicht. Ja, aber der Tempel, und der Tempel ist das Hauptgebäude, das ist das Allerheiligste. Und drumherum waren so ein Gebäudekomplex. Und direkt hinten am Allerheiligsten, daneben dran, da schliefen die Priester. Das waren die Wohnungen bei Gott. Damals. Ja, da wohnten die Priester, die immer bei Gott sind. Die hatten da ihren Platz, immer wenn sie Dienst hatten. Wenn sie frei haben, sind sie aufs Land gegangen, auf ihre Häuser und haben da ihren Acker bebaut und was man so zu tun hatte. Und wenn sie ihre Schicht hatten, haben sie da gewohnt, geschlafen und waren ganz nah bei Gott. Das war ein Privileg, ganz nah bei Gott des Allerheiligsten zu sein. Ganz nah mit Gott verbunden zu sein. Jesus sagt jetzt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Da kann er nicht den irdischen Tempel meinen. Da passen vielleicht schon 60 oder 80 Priester rein, aber na, Schluss. Selbst wenn man sie stapelt. Das heißt, er muss das etwas größer meinen. Aber das Bild ist das, was da für die Jünger dahinter steht, meines Vaters Haus Wohnungen. Denken sie zuerst, Priester? Für Priester, für die, die Gott dienen, ist Platz, eine Wohnung bei Gott. Nun lehren wir als Kirche das Priestertum aller Gläubigen. Also für wie viele Leute muss Platz sein? Für alle. Für Sie und für mich, sogar für mich. Ja. Ja. Ist Platz in diesem neuen Tempel, diesem himmlischen Tempel, der auch in manchen Texten auftaucht. Hesekiel wird erzählt davon, die Offenbarung erzählt davon. Da ist jetzt nicht mehr einer, nicht mehr 60, nicht mehr nur der Priesterstamm Israels, sondern plötzlich eine Sammlung der Nationen. Wer bei den Gebetsabenden dabei war, wir waren ja auch in Denking, und da hatte Vicente diesen Flaggenständer der Denkinger sich genommen, und ich meine, ihr schwenkt ja auch gern mal die Fahnen in euren Gottesdiensten, das wissen wir, machen wir jetzt nicht so oft, aber das war so deutlich, diese ganzen Nationen, die das sind, diese vielen Länder, die sind alle, für die alle sind Wohnungen bei Gott da. Ein Riesenplatz, ja, und gewaltig viel Platz. Ich glaube nicht, dass die Jünger das damals schon fassen konnten, als sie das hören. Ich glaube, dass ich es heute noch nicht fassen kann. Das ist so die eine Spur. Dann gibt es aber noch eine zweite Spur. Diesen Wohnungen des Vaters, das meint ja nicht nur jetzt eine Priesterwohnung, das meint im Grunde ja, dass wir bei Gott zu Hause sein dürfen. Dass er einen Platz hat für dich und für mich in seinem Himmel. Ich muss da immer an eine Missionarsgeschichte denken. Ich habe die jetzt beim Vorbereiten nicht mehr gefunden. Ich sortiere gerade meine Bücher um. Das sollte man nie machen. Dann findet man nichts mehr. Aber als der heimkam und damals noch mit dem Schiff gereist, und dann kam er mit einem Schiff an im Hafen, und dann ging er da raus und wollte gerade runtergehen, dann spielte eine Musikkapelle und Begrüßung, und er sagte, boah, was hat meine Gemeinde mich lieb. Und dann sah er, dass sie da irgendeinen so berühmten Politiker oder sowas begrüßt haben, und dann haben sie den mitgenommen, und dann stand kein einziger da. Kein einziger hat ihn begrüßt, kein einziger hat Hallo gesagt, weder, nicht mal einer von der Missionsgesellschaft ist gekommen. Einsam stand er da auf der Pier, und dann hat er gedacht, oh Mann, keiner da, der mich mag. Bin doch nach Hause und in dem Moment macht es in dem Klick. Nein, ich bin ja gar nicht nach Hause gekommen. Mein Zuhause ist ja ganz woanders. Wie sagt Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Zuhause ist eigentlich bei Gott. Und wenn du da ankommst, sage ich dir, da spielt ein Orchester. Aber je nach Geschmack, okay? Ich habe keine Ahnung, ich sag's ehrlich, ich weiß es nicht. Aber so stelle ich es mir vor. und dass da ein Zuhause für mich im Himmel wartet und jetzt ein guter Platz, das ist etwas, ein Grund, um bei Jesus zu bleiben. Haben wir das noch im Kopf, ja? Euer Herz erschüttert nicht, aber dass wir was haben, dass wenn wir auch durcheinander gewirbelt werden, auch wenn wir krank sein müssen und wenn auch kein Heilungsgebet hilft, das haben wir alle schon erlebt. Manchmal, Gott macht Wunder, ohne Zweifel, viele. Aber manchmal lässt er uns auch durch echte Untiefen gehen. Aber wenn wir in diesen Untiefen stecken, dann das im Hinterkopf zu behalten, wir haben einen Herrn, der für uns ein Zuhause hat, einen Gott, der einen Himmel für uns hat. Ich habe keine Ahnung, wie diese himmlischen Häuser aussehen. In meiner Fantasie stelle ich mir immer ein schwedisches Holzhäuschen vor am See mit Boot und Sauna und Angel und steht aber nicht in der Bibel, liebe Brüder und Schwestern. Aber Sie dürfen sich auch einen Palast vorstellen, wenn Sie das lieber hätten. Das ist nur ein Bild, aber das Bild hilft mir insofern zu fassen, was Gott für mich in seiner Ewigkeit bereitet hat, wird gut sein. Und mein Bestes, das ich mir vorstellen kann, ist noch zu klein, um das zu fassen. Deswegen bleibe ich vorerst mal bei meinem Bild hängen, auch wenn das in aller irdischen Seite ist. Sie dürfen sich Ihr eigenes machen. Da wartet ein Zuhause auf dich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Gott hat da ganz viel Platz. Erster Gedankengang. Zweiter Gedankengang. Aber Jesus geht noch hin, wie sagt er, euch die Stätte zu bereiten. Ja, was macht denn Jesus da noch? Wenn Gott da schon eine Wohnung für mich im Himmel hat, was hat denn Jesus noch zu tun? Nun könnte man das auslegen, er ist Einrichtungsberater. Ja, und sorgt dafür, dass alles ordentlich möbliert ist und so. Ich glaube, bin mir nicht so sicher, ob das so gemeint ist. Ja, ich denke das eher anders. Aber trotzdem musste ich ein Stück weit an das denken, wenn wir zum Beispiel daheim Gäste bekommen und meistens meine Frau das dann herrichtet, die Betten frisch bezieht, ein Glas eine Sprudelflasche hinstellt, ein Glas Wasser, also ein Glas dazu, dann vielleicht noch ein Schokolädle, ja, durchlüften, staubsaugen, mal wieder entstauben, sodass alles vorbereiten, dass der Gast da auch einziehen kann. Das, denke ich, ist ein Stück weit schon, was Jesus meint. Ich mache das fertig, dass ihr einziehen könnt. Die Wohnung hat Gott gebaut. Das macht nicht Jesus mit seinem auf die Erde kommen. Und wie macht er das? Und jetzt kommt das Verrückteste an der Geschichte. Er macht das, indem er stirbt und aufersteht. Und eigentlich macht er gar nicht das, was wir denken. Er richtet eigentlich gar nicht wirklich die Wohnung. So ein Augustin hat das sehr schön in einem seiner Traktate geschrieben. Das ist eine seltsame Sache, hat er gesagt. Eigentlich bereitet der Herr nicht die Wohnung, sondern die, die in die Wohnung kommen sollen, dass sie reinpassen. Er macht die Leute passend für die Wohnungen und nicht die Wohnungen passend für die Leute. Was heißt das? Wenn du und ich, so wie wir jetzt sind, vor Gottes Thron stehen, liebe Brüder und Schwestern, die unter euch, die schon ein einziges Mal gelogen haben, auf Wiedersehen, kein Platz für euch im Himmel. Sind noch ein paar übrig? Okay. Die 17, die übrig sind. Die unter euch, die schon mal irgendwo etwas mitgehen ließen, sind nicht dabei. Ha, da sind die 17 nicht dabei. Die unter euch, die schon mal in Gedanken die Ehe gebrochen haben, in Gedanken, sind nicht dabei. Ist noch ein Mann übrig? Wenige. Ich will nicht sagen keine. Die unter uns, und so können wir weitermachen, das langt nicht. Und eigentlich müssten wir sagen, die unter uns, die in der falschen Haltung leben, in der sogenannten Mittelpunktshaltung, wo ich die Mitte des Lebens bin und Gott ist gefälligst mein Diener, hat zu tun das und das, also er hat mir zu helfen, klar. Er hat mich zu beschützen, klar. Er sollte möglichst wenig von mir verlangen, klar. Das ist falsche Haltung. Bin ich der Chef und nicht Jesus. Und ehrlich, wir alle fallen immer wieder in diese Haltung zurück. Das ist eine Dauerkrankheit bei uns. Es ist wie so eine Spannung, die in uns ist und wir können sie weiter in Spannung halten, dann blups, sind wir wieder falsch. Ja, das geht so wie so eine Feder, die man so zieht man und dann dung, geht es wieder zurück. Ja. Diese Fehlhaltung, mit der passen wir nicht in die Wohnungen des Himmels. Und deswegen haben wir Christen in der Botschaft von Jesus hier eine geöffnete Tür. Er sagt doch kurz darauf, er sei Weg, Wahrheit und Leben. Er sagt kurz davor, er sei Tür. Indem er sagt, und ich sterbe dafür, dir genau das, diese falsche Haltung zu vergeben, sie wegzunehmen, sie von Gott her für nicht mehr echt zu erachten. Dafür ist auch die Taufe da, egal ob man jetzt als Kind, Erwachsener oder sonst wann tauft, als Zeichen dafür, dass Gott sagt, dass alles soll von meiner Seite abgewaschen, erledigt, ertränkt sein, begraben mit Christus. Er geht und bereitet uns die Wohnung, indem er uns für die Wohnung bereitet, indem er dich und mich reinigt, heiligt, verwandelt. Und so können wir tatsächlich morgen vor seinem Thron stehen und brauchen keine Angst haben. Er wird dann sagen, na, wie war es denn bei dir? Und dann sage ich, sagt er, ja, stimmt. Aber stell dir vor, für genau das alles bin ich gestorben. Damit du mit diesem ganzen Ballast, mit diesem ganzen Mist jetzt nichts mehr zu tun haben musst. Damit im Himmel das einfach keine Rolle mehr spielen braucht. Auf der Erde spielt es noch eine Rolle. Es wird uns immer wieder Mühe machen. Jede Gemeinschaft, jede Gemeinde, die zusammenlebt, leidet immer wieder dran. An den Sünden ihrer Pastoren oder ihrer Leiterinnen, aber auch an denen der Mitglieder. Wir wollen das jetzt nicht einseitig sehen. Das ist ein dauerndes Lernen des Vergebens. Mach dich an Jesus fest, weil er hat für dich alles vorbereitet. Er ist eigentlich die einzige richtige Adresse, um in diese himmlische Wohnung zu kommen. Es gibt eigentlich keinen anderen Weg. Dritter Punkt, und ich muss langsam zum Ziel kommen, wir wollen ja noch viel machen heute. Mach dich an Jesus fest, denn er sagt auch, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das eine ist seine Arbeit, die er erledigt hat am Kreuz. Es ist vollbracht, sagt er am Schluss auch. Das andere ist, er wird wiederkommen. Ja, was meint das jetzt? Es kann drei Dinge gleichzeitig meinen, ich glaube, es stimmen alle drei. Erste Erfahrung, die Jünger machen die Erfahrung, Jesus stirbt und ist futschikato weg. Und alles scheint am Ende. Und er kommt als Auferstandener wieder. Das ist sein erstes Wiederkommen, denn diese Rede ist davor. Er kommt wieder und will, dass sie mit ihm zusammen sind, dass sie mit ihm verbunden sind. Er gibt ihnen auch ein Zeichen der Verbindung. Da geht er zum zweiten Mal weg, fährt gen Himmel und kommt wieder im Heiligen Geist, in seinem Geist und kommt zu ihnen, ist bei ihnen unterwegs. Das ist das zweite Kommen Jesu. Sozusagen nach dem Kommen im Fleisch, so sagen wir theologisch, im Leib, kommt er im Geist, er kommt in der unsichtbaren Form und wohnt bei uns. In deinem, meinem Herzen immer da, wo ich sage, Herr, sei du mein Herr. Lehre mich, lebe mit mir, geh mit mir, sei mit mir unterwegs. Da kommt er wieder und will uns bei sich haben, will ganz nah mit uns zusammen sein. Zweite Dimension, aber die dritte Dimension müssen wir auch noch versehen, beachten. Er wird auch wiederkommen am Ende der Zeit, sichtbar für alle. Und dann wird er das Recht aufrichten und die Erde neu machen. Und es wird ein großer Tag, auf den wir uns freuen, richtig freuen können. Von dort wird er kommen, heißt es, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber wenn du Christus kennst und liebst, brauchst du diesen Tag nicht fürchten. Dann kannst du sagen, wie Luther, der liebe jüngste Tag, mein Herr kommt. Letzte Dimension. Das Haus des Vaters und die Wohnungen haben noch eine Dimension mehr. Sie haben nicht nur die Zukunftsdimension, sie haben auch die Gegenwartsdimension. Denn Jesus ist der Ort, so sagt es dann im Johannesevangelium auch, an dem die Engel auf- und abfahren, wie bei Jakob. Jesus ist der eine, der von sich sagt, und mein Leib, ich reiße diesen Tempel ab und baue in drei Tagen einen neuen auf. Und wer ist der neue Tempel? Jesus selber. Und was sind die Wohnungen bei diesem neuen Tempel? Was sind die Wohnungen in dieser Welt? Die Gemeinde. Unsere Gemeinden, das sind die Wohnungen. Gehen Sie einmal durch Ilmensee, die Ilmenseer, wir Wilhelmsdorfer machen das lieber hier, das ist nicht so weit. Die Denkinger können auch durch Denking laufen. Guckt einmal die Häuser an, die Wohnungen. Sind die gleich? Ja, hier und da gibt es Gleichbauten. Ne? Irgendein Bauunternehmer baut 10 Stück an einer Stelle. Aber selbst die sind nach 5 bis 10 Jahren nicht mehr gleich. Der eine malt sein Haus gelb, der andere grün. Einige sind auch eher für rot. Ja? Einige haben Balkon. Andere finden eine schöne Terrasse gut. Manche haben einen Wintergarten. Einige haben Kamin. Einige haben Gasheizung, einige Ölheizung. Einige heizen mit Pellets. Vielleicht heizen manche auch gar nicht. Sondern die Frostigen unter uns. Die sind so vielfältig, diese Häuser. Und wenn Jesus das Bild der Wohnungen des Vaters nimmt, glaubt ihr nicht auch, dass die Vielfalt der Gemeinden wie die Vielfalt der Häuser sind? Und ich sage es ehrlich, wir haben jetzt unsere Häuser gegenseitig besucht. War schön bei euch, Vicente. War schön bei euch. Trotzdem bin ich am liebsten hier. Weil man hat ein Zuhause. Man hat einen Platz. Und ich denke, es wird dir genauso gehen. Wenn du in deine Gemeinde kommst, dann, ja, hier ist mein Platz. Und Monika, obwohl du in der Welt unterwegs bist, wenn du dann wieder in Denking bist, ach, hier ist mein. Das sind unsere irdischen Wohnungen. Und da geht es nicht um die Häuser, sondern um die Menschen, mit denen wir zusammen mit Jesus Christus leben und das Leben teilen. Und das ist die andere Form der Wohnungen des Vaters, die Jesus bereitet hat, die er in seinem Heiligen Geist baut. Was hat das zur Folge? Zum einen hat es zur Folge, lasst uns die anderen in ihrer Andersartigkeit nicht verurteilen, sondern lasst uns einfach staunen und hin und wieder uns wundern und sagen, aha, so kann man auch wohnen. Naja. Ja. Ja. Wir wohnen doch auch verschieden. Als Pfarrer kommt man ja rum in die Häuser. Die Leute wohnen nicht gleich. Selbst im Hochhaus, wo ganz lauter gleichgeschnittene Wohnungen sind, sind keine zwei gleich. Ja, der eine hat den Tisch da und der andere da drüben. Der eine schläft vorne, der andere schläft hinten. Mancher schläft im Wohnzimmer und mancher schläft im Keller. Nicht im Hochhaus, soweit ich weiß. Das heißt, diese Vielfalt und Verschiedenheit gehört dazu. Entscheidend ist eigentlich nur eines. Dass der Tempel ist, Jesus Christus. Dass wir bei dem ganz nah dran sind. Dass wir da unsere Wohnung, unsere Gemeinde nah dran bauen. Wir können das übrigens noch eine Stufe runterbrechen von Gemeinde in Familie oder Hausgemeinschaft oder wo ich wohne. Denn da ist mein Herr auch und wohnt er auch mit mir zusammen. Und wir dürfen mit ihm zusammen unterwegs sein. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Kurz in Gebärde für euch. Ja, kurz. Jesus sagt, keine Angst, vertraut mir. Ja? Wir wissen, wir müssen sterben. Aber wir wissen auch, Jesus, für dich und für mich, ein Haus, eine Wohnung im Himmel. Eine tolle Wohnung im Himmel. 1a. Ja. Wir wissen. Gehen wir in ein Haus, ja, putzen wir unsere Schuhe. Ja. Und so wie wir unsere Schuhe putzen, gehen wir in ein Haus, genauso, ja, putzen wir unser Herz, gehen wir ins Haus im Himmel. Nein, noch nicht. Wir putzen unser Herz, gehen zu Jesus und sagen, bitte, Jesus, vergib mir meine Sünde. Alles ist gut. Und das Letzte, das Dritte, Jesus will mit dir und mir zusammen durchs Leben gehen. Und auch hier auf der Erde Jesus ein Haus. Nicht die Kirche. Nein. Die Gemeinde. Die Gemeinde. Die Menschen, die alle Jesus vertrauen, ist Gottes Haus auf der Erde. Und du wohnst in Gottes Haus. Und ich wohne in Gottes Haus. Und wir loben unseren Gott zusammen. Amen.